Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland. Mit Jörg Hector.
Das Saarland im Mai 2021. Die Corona-Pandemie ist immer noch tonangebend, aber die Aussichten haben sich gebessert. Augenscheinlich zeigt die umstrittene Bundesnotbremse Wirkung, denn die Inzidenzwerte purzeln und das anfängliche Impfchaos ist überstanden. Die Impfzahlen steigen täglich. Aus den Nachbarländern Luxemburg und Grand Est hört man ebenso gute Meldungen. Im Großherzogtum sollen Mitte Mai die Gaststätten auch innen öffnen dürfen und die Moselle ist kein Virusvariantengebiet mehr, was den Pendlerverkehr über die Grenze entlastet, weil der ÖPNV wieder grenzüberschreitend fahren darf und die tagesaktuellen Schnelltests als Bedingungen ins Nachbarland zu fahren fallen weg. Alles in allem macht sich eine positive Grundstimmung breit. Die Hoffnung keimt auf, dass Corona bald besiegt ist. Genau darüber habe ich mit dem Saarbrücker Professor für klinische Pharmazie, Thorsten Lehr, gesprochen, der mit seinem Covid-19-Simulator die Pandemie wissenschaftlich beobachtet und den Infektionsverlauf analysiert und zukünftige Entwicklungen simuliert. Guten Tag, Herr Professor. Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Podcast Zeit nehmen. Nehmen Sie diesen positiven Trend, den ich jetzt anfangs beschrieben habe im Land, nehmen Sie den auch so wahr?
Also wir sind momentan auf jeden Fall in einer guten Situation, wie Sie es geschildert haben. Die Zahlen fallen, die Impfung steigt. Also ich glaube, besser als jetzt hatten wir es in letzter Zeit sicherlich schon lange nicht mehr. Und von daher sind wir auf einem sehr guten Weg. Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist ein langer Weg, den wir hier gehen. Es ist für mich immer wie ein Marathon und wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir die letzten Kilometer auch noch durchhalten und auch noch lebendig und guter Dinge durch die Ziellinie gehen und nicht vorher abbiegen und uns die letzten Meter einfach versauen, indem wir nachlässig werden.
Die Impfsituation alleine macht ja schon vielen Menschen Hoffnung und es gibt auch schon gleich Rufe nach Normalität, zumindest für die Geimpften. Kommt diese Diskussion zur Unzeit oder ist es jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, darüber zu reden?
Ja, das, glaube ich, muss man von verschiedenen Perspektiven betrachten. Ich glaube, wenn man es infektiologisch betrachtet, ist es so, dass Personen, die vollständig geimpft sind, das Risiko dafür, dass jemand anderes anstecken, ist sehr, sehr gering. Beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit würde ich eher gegen Null tendieren lassen. Nicht unmöglich, aber sie ist sehr gering. Und von daher gibt es sicherlich wenig logische Gründe, im ersten Moment aus infektionstechnischen Gründen, die mit Einschränkung zu belegen. Aber wir müssen natürlich bedenken, dass wir auf der anderen Seite auch viele haben, die noch kein Impfangebot haben. Wir haben 70% in Deutschland, die noch nicht so eine Erstimpfung haben. Das heißt, es ist noch ein langer Weg. Und da tritt natürlich sehr schnell ein gesellschaftlicher Neid auf. Und da müssen wir natürlich eben aufpassen, dass wir hier die Gesellschaft zusammenhalten, weil wir eben nach einer gewissen Priorisierung geimpft haben. Und viele, die noch nicht geimpft sind, sind ja eben nicht geimpft, weil sie nicht wollen, sondern weil sie eben noch nicht dran sind. Und das ist natürlich in dem Fall, ist es dann eben eine Ungerechtigkeit. Und da muss ich jetzt sagen, wäre es jetzt sicherlich sinnvoll, in dem Moment diese Debatte vielleicht noch ein paar Wochen hinten anzustellen, weil die Impfung geht sehr gut voran. Und uns jetzt wirklich auf das zu konzentrieren, was wichtig und notwendig ist, das heißt die Impfung durchzubekommen und die Fallzahlen noch weiter zu senken, damit wir wirklich in einen guten Sommer reingehen können.
Im Saarland sagt man, wenn de Pferde Scheier riechen, gehen sie schneller. Also wenn die Pferde die Scheune riechen, werden sie schneller. Und der Eindruck verstärkt sich tatsächlich, dass vorne schon die Ersten losrennen und sagen, yeah, die Pandemie ist bald vorbei, wir haben es geschafft, vieles ist schon wieder wie früher, es geht aufwärts. Ist das eine trügerische Wahrheit? Ist das ein brüchiger Frieden mit dem Virus sozusagen?
Ja, also ich glaube schon, wir sind noch nicht ganz über den Berg. Wir sind sicherlich auf einem guten Weg, gerade oben auf dem Plateau. Aber wir müssen schon bedenken, dass wir momentan eben das, was wir sagten, wir haben schon einen Großteil der Bevölkerung noch nicht geimpft. 70% sind noch nicht geimpft. Wenn wir jetzt alle Maßnahmen wieder lockern würden, hätten wir sofort wieder einen Anstieg der Fallzahlen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir drücken im Moment die Zahlen auch noch sehr stark durch unsere Maßnahmen. Wir haben eine Bundesnotbremse seit einigen Wochen am Start. Wir haben Ausgangssperren, wir haben Kontaktbeschränkungen, wir haben momentan keine Schule. Also wir dürfen nicht vergessen, dass wir momentan sehr restriktiert leben. Sollten wir jetzt wirklich alles wieder öffnen, dann würden dieser R-Wert, der momentan bei knapp unter 1 liegt, beziehungsweise eher so bei 0,9 in etwa, dann würde dieser R-Wert sehr schnell wieder in Bereiche gehen, die weit über 1 liegen und dann würden wir sehr starke Anstiege wieder erleben und das wollen wir auf keinen Fall und da müssen wir wirklich schauen, weil die Impfung hier auf keinen Fall genug abpuffert, weil eben von den 30% Erstgeimpften auch nur knapp 10% zweitgeimpft sind und das reicht bei Weitem noch nicht aus, um diese Pandemie zu kontrollieren.
Und da sprechen Sie an, was demnächst losgeht. Das Saarland-Modell wird bald wieder in den Landkreisen greifen, in denen die Inzidenz unter 100 fällt. Die Schulen werden wieder Wechselunterricht anbieten. Das heißt aber auch, es wird wieder zu mehr Kontakten kommen und möglicherweise die Zahlen wieder anschieben. Sie beobachten diese Entwicklung in Ihrer Covid-Simulation. Welche Bedeutung hat denn dabei die Impfquote im Saarland?
Also die Impfquote spielt bei uns schon eine wichtige Rolle. Sie hat auch eben das, was ich sagte, schon einen Einfluss auf das Geschehen, was wir gerade sehen. Ich finde, wir sehen es massiv auf den Intensivstationen und bei den Todeszahlen. Dort sehen wir zum einen, dass die Todeszahlen wirklich zurückgegangen sind. Zwar haben wir aktuell deutschlandweit zumindest noch knapp 200-300 Tote pro Tag, was viel ist, aber wenn das jetzt alles 80-Jährige wären, dann wären wir auch wieder ungefähr bei 1000 Toten pro Tag. Also das heißt, wir haben hier schon wirklich eine sehr starke Reduktion der Todeszahlen bewirkt. Die Patientinnen und Patienten sind deutlich jünger geworden auf den Intensivstationen, das sieht man auch, also diese Verschiebung hin zur jüngeren Generation, was eben auch teilweise bedenklich ist, aber dadurch liegen diese Patientinnen und Patienten einfach auch länger auf den Intensivstationen, weil sie eine größere Überlebenschance haben und wer überlebt, liegt letztendlich länger, da gibt es mehr Behandlungsmöglichkeiten und dementsprechend wären auch die Intensivstationen gar nicht so schnell leer, wie man das vielleicht denken würde, weil die Zahlen gar nicht so hoch sind, also das ist so ein gewisser Trugschluss, den man vielleicht mit sich führt, dass man sagt, die Alten sind geimpft, die Intensivstationen sind sicher. Es kommen nicht mehr so viele drauf, aber es gehen auch nicht mehr so viele weg. Das heißt, da verbleibt man letztendlich länger. Und letztendlich die Impfung, wie gesagt, spielt eine Rolle, aber momentan ist wirklich in meinen Augen, ist wirklich die Bundesnotbremse, ist eigentlich der treibende Faktor, der es jetzt hilft, diese Zahlen runterzufahren. Wir sehen das auch eigentlich, dass die Fallzahlen relativ abrupt abgesunken sind. Das heißt, wir hatten so ein gewisses Plateau und dann gingen die relativ schlagartig nach unten. Das ist eigentlich immer dann, wenn die Maßnahmen anfangen zu wirken. Wir haben das im Saarland jetzt ein bisschen später gesehen als in anderen Kreisen, beispielsweise in Hamburg, wo auch die Ausgangssperre schon relativ früh verhängt wurde. Dort sind die Zahlen schon früher gesunken. Also diese Korrelation zwischen dem Absinken der Fallzahlen und dem Implementieren der Maßnahmen, das ist schon gegeben. Von daher müssen wir einfach bedenken, die Impfung wird sicherlich, um auf die Frage zurückzukommen, glaube ich eher so ab, sage ich mal, Ende Mai, Anfang Juni sicherlich deutlich stärker noch durchgreifen und dann auch letztendlich die Inzidenzen unten halten. Das ist ja mal die Frage, wie bleiben wir unten? Und da werden wir eben im Juni, glaube ich, dann wirklich den durchschlagenden Erfolg sehen, weil wir auch von den Erstimpfungen erst auf die Zweitimpfung kommen müssen. Das dauert halt je nach Wirkstoff einfach mal mindestens 6 bis 12 Wochen. Das heißt, bis der volle Impfschutz da ist, ist es halt leider eigentlich einfach auch noch ein zeitlicher Verzug.
Sie haben einmal in einem anderen Interview gesagt, ich zitiere, wie sich Lockerungen auf das Infektionsgeschehen auswirken werden, hängt vom Verhalten der Bevölkerung ab. Naja, also mit Verlaub, ich will Ihnen da nicht zu nahe treten oder Sie kritisieren. Aber diese Aussage ist doch allgemeingültig. Ich meine, das trifft auf den Klimawandel ebenso zu wie auf die Pandemie. Es hängt am Ende immer davon ab, wie wir uns verhalten. Sie haben eben schon mal erwähnt, die Bundesnotbremse ist in dem Zusammenhang nicht zu verachten, weil sie wirkt. Mittlerweile gibt es eine Studie, die zunächst als Preprint veröffentlicht werden soll, eines Forscherteams um den Leipziger Oberarzt Dr. Stefan Borte, die Anzeichen dafür hat, dass Geimpfte eben nicht immun sind und es zu Reinfektionen kommen kann. In diesem Zusammenhang, wie schätzen Sie die Debatte um die Impfung von Kindern ein? Ist diese Impfung der Kinder ein weiterer Gamechanger in der Pandemie?
Ja, ob das letztendlich ein Gamechanger ist, mir vor dem Wort wäre ich ein bisschen vorsichtig. Das hat sowas Epochales, das möchte ich jetzt gar nicht unbedingt benutzen. Das würde nämlich bedeuten, dass wir die Kinder wirklich hier als einen zentralen Treiber der Pandemie sehen. Das sehe ich so nicht. Kinder spielen eine Rolle. Kinder sind infektiös und infiziert. Das sehen wir definitiv an den Inzidenzen. Die sind jetzt in letzter Zeit gestiegen. Ich persönlich glaube, dass diese Inzidenzen, die wir gerade sehen, das sind einfach nur reale Inzidenzen, die wir vor allem sehen. Wir haben vorher die Kinder und Jugendlichen einfach nicht richtig beachtet, weil sie asymptomatisch sind. Die fallen jetzt einfach viel mehr auf, weil sie entsprechend auch getestet werden in den Schulen und in den Einrichtungen. Das heißt, da fallen die einfach auf und sind entsprechend dann jetzt auch mehr vertreten. Wichtig wird es auf jeden Fall sein, auch die Kinder und Jugendlichen zu impfen aus zwei Gründen. Das eine ist, wir brauchen eigentlich eine gewisse Herdenimmunität, damit diese Pandemie von alleine sich mehr oder weniger verselbstständigt oder verflüchtigt. Dafür bräuchten wir, je nachdem, wie man das berechnet und was man sieht, mindestens 75-85% der Bevölkerung geimpft. Wenn wir jetzt einfach bedenken, dass wir deutschlandweit ungefähr 16-17% der Bevölkerung ist unter 18 Jahren. Das heißt also, sie haben nur 83%, die über 18 Jahren sind. Das heißt, sie müssten die schon mal mehr oder weniger komplett impfen zu 100%, ohne dass sie irgendeinen unter 18-Jährigen impfen. Und das grenzt eigentlich an eine sehr unwahrscheinliche Situation. Das heißt, Wir müssen die Kinder auch mit in die Impfung einbinden. Das ist ganz wichtig. Ab 16 sind sie zugelassen. Wir erwarten ja die Zulassung von BioNTech zumindest in den nächsten Wochen auch für ab 12-Jährige. Das würde auf jeden Fall schon eine sehr große Erleichterung bringen. Also das heißt, das ist der infektionstechnische Grund. Deshalb, ich glaube, das wäre sehr sinnvoll. Vor allem sind die Inzidenzen eben auch sehr hoch in dieser Bevölkerungsgruppe bei den Jungen und Kindern und Jugendlichen. Und deswegen brauchen wir da einfach ein Einbremsen. Zum anderen sind das eben auch Bevölkerungsgruppen, die sehr große Kontakte haben. Das heißt, die treffen sich viel, die sind agil, das ist total verständlich. Ich habe es gerade in einem anderen Interview gesagt, ich bin sehr dankbar, dass ich nicht mehr so jung bin und habe wirklich auch volles Verständnis und Mitleid für die Jugend. Und ich finde, sie ist total vernachlässigt worden, auch in der letzten Zeit. Also eigentlich während der ganzen Pandemie hat man natürlich immer erst auf die Alten geschaut und die Jugend musste sehr stark zurückstecken, sei es die schulische Aktivität, sei es die Freizeitaktivität. Von daher hat die Impfung natürlich auch noch einen zweiten Aspekt. Das heißt, sie bietet wieder einen Weg zurück in eine Normalität, in ein normales, geregeltes soziales Leben, in ein normales Bildungssystem. Deswegen gehören die für mich entsprechend auch priorisiert. Und das ist auch etwas, was wir jetzt in einem Pilotprojekt, nicht im Saarland, aber in Nordrhein-Westfalen versuchen durchzusetzen und dort auch dann wissenschaftlich zu evaluieren.
Bei der Evaluation, also der systematischen Überprüfung und Bewertung von Maßnahmen und Lage, greifen Sie mit Ihrer Covid-Simulation auf bestimmte Daten zurück. Als wir uns im Dezember in der Folge 17 des Radio Salü Podcasts, Das bewegt das Saarland, über Ihren Simulator unterhalten haben, da waren Sie mit der Datenlage nicht so wirklich glücklich. Hat sich das inzwischen gebessert?
Nein, leider nicht. Also die Datenlage ist, heute würde ich wahrscheinlich sagen, sie ist katastrophal und sie ist es immer noch leider. Es hat sich wirklich nicht viel gebessert. Wir haben immer noch sehr viel dezentrale Datenlage. Wir haben sehr viel föderalistische Datenhoheit, die nicht rausgegeben werden. Also für Leute, die sich mit der Datenanalyse beschäftigen, es ist ein sehr schwieriges Geschäft, hier an Daten zu kommen. Vieles wird hoheitlich eben auch vom Robert-Koch-Institut verwaltet, unter dem Aspekt des Datenschutzes vorrätig gehalten. Und erschwert wirklich die Arbeit. Das ist ein ganz großes Problem. Und das hat sich letztendlich für uns leider immer noch nicht gebessert. Und wir sind eigentlich jeden Tag damit beschäftigt, an verschiedensten Quellen die Daten zusammenzusuchen. Also es fühlt sich manchmal an, als wäre man in irgendeinem totalitären Staat, wo man an Informationen versucht ranzukommen auf illegale Art und Weise. Also es fühlt sich nicht unbedingt an, als wären wir wirklich in Deutschland im Jahr 2021.
Wenn Sie heute den Mai 2021 mit dem Mai 2020 vergleichen, also ein Jahr zurückblicken. Damals gab es noch keinen Impfstoff, die Infektionslage war sogar etwas geringer als heute. Wie beurteilen Sie das letzte Jahr? Sind wir mit der Pandemie vernünftig umgegangen?
Ja, also ich finde eigentlich, dass wir die erste Welle der Pandemie relativ gut gemeistert haben. Und im Mai 2020 waren die Zahlen auch wieder einfach am Sinken. Da waren sie einfach wieder auch in relativ guten Regionen. Da hatten viele, glaube ich, einfach schon im Hinterkopf, die Pandemie ist vorbei, das war's. Ich glaube, viele konnten sich nicht vorstellen, dass da nochmal was kommt, dass das nochmal wieder ansteigt und dass wir überhaupt nochmal ein Problem bekommen werden. Für viele war die Problematik gegessen. Und das ist genau das Problem, was sich meiner Meinung nach dann auch im Sommer etabliert hat. Wir haben das vernachlässigt. Wir waren bei sehr niedrigen Inzidenzen. Wir haben uns bei Inzidenzen rumgetrieben, die unter 10 waren. Die waren nicht messbar im Grundrauschen. Aber wir haben da eigentlich versäumt, sehr viele unserer Hausaufgaben zu machen. Das muss man sagen. Es wurden Hausaufgaben gemacht, die Impfstoffentwicklung, das haben Sie gesagt. Aber politisch sind viele Dinge versäumt worden. Zum einen ist die Inzidenz eigentlich seit Juli permanent wieder angestiegen. Wenn man sich das anschaut, ist seit Juli ein permanenter Anstieg der Inzidenz zu verzeichnen. Das heißt, hier hätte man eigentlich sehr früh wieder intervenieren müssen, um die Inzidenzen niedrig zu halten. Aber das war politisch natürlich sehr schwer durchsetzbar. Es wollte keiner mehr von hören, es war uninteressant, auch unsere Arbeit, unsere Berichte wollte keiner mehr lesen, total verständlich. Uns hat es auch genervt, wir waren alle hungrig nach Freiheit, nach Sommer, nach Reisen. Aber das haben wir natürlich irgendwann wieder teuer bezahlt. Und dann kam letztendlich die zweite Welle im September, für viele unerwartet, aber auch nur für diejenigen, die es nicht sehen wollten. Also man hat sich die Augen schon zugehalten. Es ist letztendlich genau das passiert, was vorhersehbar war. Und dann haben wir letztendlich mit einer sehr laschen Lockdown-Light-Regelung einfach auch nicht energisch durchgegriffen. Und seitdem sind wir in diesem Dauer-Light-Zustand, der sich jetzt eigentlich erst wieder durch eine wirklich harte Notbremse jetzt im Moment zusammen mit der Impfstoffsituation wirklich entspannt. Also von daher glaube ich, wir waren naiv, ja, und wollten vieles nicht sehen. und haben jetzt einfach vieles sehr hart bezahlen müssen und das auch mit sehr vielen Toten. Wir sind sehr gut, was die Toten angeht, durch die erste Welle gekommen und sind jetzt leider sehr schlecht durch die zweite Welle gekommen. Sicherlich noch besser wie viele andere, was daran liegt, dass wir ein sehr gutes Gesundheitssystem haben, aber wir haben einfach auch über 80.000 Tote deutschlandweit zu beklagen und das ist natürlich massiv. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch seit Weihnachten, Neujahr wirklich diese positive Aussicht, dass wir eben einen Impfstoff haben und das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind in einer sehr privilegierten Lage. Wir klagen im Moment auf sehr hohem Niveau, das muss man sagen. Stellen sich alle mal vor, wir hätten jetzt keinen Impfstoff und die Situation wäre die gleiche und dieses Virus wäre nicht impfbar, wie andere Viren zum Beispiel auch nicht impfbar sein. Sowas wie HIV können sie auch nicht impfen, zumindest noch aktuell nicht. Und das ist natürlich, das wäre ein riesiges Problem. Dann wäre die Lage eine ganz, ganz andere. Das möchte ich mir gar nicht ausmalen. Von daher können wir da dankbar und glücklich sein, dass die Lage so ist, wie sie ist. Und deswegen sage ich auch immer, lasst uns nach vorne blicken, lasst uns bitte positiv bleiben, weil wir haben eine Lösung in Sicht. Ich mag dieses Wort Licht am Ende des Tunnels nicht, aber irgend so ein visionäres Endziel brauchen wir und das sehen wir eben jetzt momentan und das finde ich sehr gut und da müssen wir uns einfach dankbar eben, wie gesagt, sein und schauen, dass wir das jetzt einfach noch durchhalten.
Da haben wir ja heute eine durchweg vergleichbare Situation. Die Impfung bringt die Hoffnung auf ein Ende der Beschränkungen und der ein oder andere hat tatsächlich auch die Faxen dicke von dem Thema. Und trotzdem, das Licht am anderen Ende des Tunnels, Sie wollten diesen Vergleich so nicht bringen, aber das könnte ja auch der entgegenkommende Zug sein. Und wenn man mal über den Tellerrand schaut, auch über die eigenen Staatsgrenzen hinweg, dann sieht man, dass es andernorts ganz anders ausgehen kann. Indien in etwa, wo aktuell kein Impfstoff da ist. Welche Strategie also kann uns nach Ihrer Einschätzung vor einem weiteren Lockdown-Fahrstuhl, vor einem weiteren Auf-zu bewahren?
Ja, also ich glaube, da gibt es verschiedene Dinge, die auch, also vieles ist auch noch nicht klar. Das muss man auch sagen. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie lange der Impfschutz wirklich anhält, das heißt, wie lange diese Immunisierung hält. Das heißt, also die Impfung, die wir jetzt machen, kann sein, dass wir dann regelmäßig im jährlichen Abstand machen. Vielleicht haben wir dann auch eine Influenza-Covid-Impfung kombiniert. Das kann ich mir gut vorstellen, dass sowas passieren wird. Das ist sicherlich Punkt eins. Also ich gehe davon aus, dass wir dieses Virus weiter impfen müssen. Es wird nicht von der Bildfläche verschwinden. Die wenigsten Viren, die es gibt, sind einfach verschwunden und wurden eradiziert. Die sind letztendlich alle gekommen, um zu bleiben. Und so sehe ich das mit diesem Virus hier auch. Es wird natürlich einfach dadurch, dass wir impfen, deutlich an seiner Brisanz verlieren. Wir werden das auch sehen, dass die Intensivstationen deutlich weiter entlastet werden. Im Moment sind wir auf so einer Plateauphase. Aber hier wird es in den nächsten Tagen und Wochen anfangen, dass auch hier die Fallzahlen sinken, wenn nicht wieder neue Infektionen dazukommen. Wichtig ist einfach, und Sie haben schon angesprochen, dass wir jetzt anfangen, über den Tellerrand hinauszublicken. Das haben wir gemerkt, diese Pandemie kam eben ja nicht irgendwo aus Deutschland, irgendwo aus einem Nukleus, sondern sie kam aus China und letztendlich auch viele von den Varianten, die wir sehen, kommen weltweit. Wir sind mobil, wir wollen wieder mobil werden. Deswegen müssen wir schauen, dass wir diese Pandemie eben weltweit auch bekämpfen, indem wir dann Impfstoffe auch für die Länder zur Verfügung stellen, die momentan noch nicht ausreichend beachtet werden. Wir sehen auch Länder wie Chile, die zum Beispiel zeigen, dass die Impfung zwar gut ist, aber sie trotzdem letztendlich nicht zwangsläufig schützen kann vor erneuten Wellen. Also ich glaube, es kommen sicherlich noch einige Unwägbarkeiten, mit denen wir momentan noch nicht rechnen. Wir wollen es vielleicht momentan noch nicht sehen, weil man will auch nicht immer alles schwarz malen, das ist gut, aber ich möchte zumindest dahingehend zur Vorsicht mahnen, dass diese Schlacht noch nicht ganz geschlagen ist und wir noch uns vielleicht auf die ein oder andere Überraschung einstellen müssen. Aber nochmal der Punkt, wir haben extrem gute Wirkstoffe, die schnell adaptierbar sind, die, glaube ich, auch von der Kapazität her gut produzierbar sind. Also von daher brauchst du zum einen eine globale Strategie, um das Virus in Schach zu halten, damit wir neue Varianten und Mutanten eben im Zaun halten können. Wir brauchen sicherlich auch viel Impfstoffkapazität, Produktionskapazität in Deutschland und auch anderswo. Das haben wir gesehen. Ich hoffe, das bleibt aufrecht. Und wir müssen auch bedenken, dass wir beispielsweise die Geimpften noch weiter beobachten. Also wer geimpft ist, sollte sich jetzt nicht komplett davon freimachen, dass ihm nichts mehr passieren kann. Sie haben es gesagt, wir haben das in Anführungszeichen Problem, dass es da auch zu Reinfektionen kommen kann. Und wir müssen genau beobachten, mit was reinfizieren die sich denn. Also vor einer Reinfektion schützt eine Impfung sowieso nicht, aber es wird halt eben nicht mehr zu dem Krankheitsverlauf kommen. Die Frage wird halt sein, wird es immer noch weiter jetzt die britische Mutante sein wie jetzt oder kommt halt irgendwann was anderes, was sich bei den Geimpften durchsetzt? Also das heißt, hier brauchen wir so ein Überwachungsprojekt, was einfach die Geimpften auch weiter noch ja eben beobachtet und dann entsprechend Schlussfolgerungen draus zieht.
Vieles davon ist kein Neuland mehr. Die Situation heute ist ganz gewiss besser als vor einem Jahr. Es gibt Teststrategien, die zwar immer wieder angepasst werden müssen, aber es gibt Impfstoffe, die werden schnell entwickelt, wobei die Frage der Rohstoffe dafür nicht abschließend gelöst ist. Die Nachverfolgung von Infektionsketten soll flächendeckend digitalisiert werden, aber Sie haben es angesprochen, da muss dringend nachgebessert werden, um den Datenfluss für die Forschung nutzbar zu machen, damit eine Vorfeldaufklärung überhaupt möglich gemacht werden kann. Und die Aufklärung über Infektionswege, naja, die ist sicher auch noch irgendwie zu optimieren. Aber die nächste Pandemie, die kommt ja ganz sicher. Sind wir gerüstet für den nächsten Aufschlag?
Tja, ich glaube, das lässt sich noch nicht abschließend sagen. Ich denke, wir müssen nach dieser Pandemie wirklich uns zusammensetzen und unsere Hausaufgaben machen und nicht wie nach der ersten Welle einfach unsere Wunden lecken und uns wieder um die Politik kümmern, sondern einfach hier ein Pandemiezirkel einrichten, aus dem wir lernen können. Ich denke, es ist vieles nicht gut gelaufen. Wir haben Lücken gesehen in der, was Sie gesagt haben, in der Digitalisierung, in der Wirkstoffbeschaffung, in der Wirkstoffproduktion. Wir sehen, dass wir vieles eben auch ausgelagert haben, dass unser Gesundheitssystem, ich will nicht sagen kaputt gespart, aber doch sehr stark gespart wurde. Wir haben die Wichtigkeit von vielen Heilberufen gesehen, wie Pflegerinnen, Pfleger, Ärztinnen, Ärzte, Apothekerinnen, Apotheker. Also wir müssen einfach schauen, dass die Dinge, die für uns relevant sind, für solche Pandemien auch weiterhin gestärkt sind. Ich glaube schon, dass wir vieles auch gelernt haben. Also wir sind ja schon ein Land der Dichter und Denker und haben viele Innovationen geschaffen. Auch der Wirkstoff kommt aus Deutschland, BioNTech, was viel Hoffnung bringt. Und mit CureVac haben wir wirklich viel Know-how hier. Das dürfen wir nicht vergessen. Also uns geht's eigentlich sehr gut. Wir klagen, wie gesagt, oft auf hohem Niveau. Uns könnte es viel schlechter gehen. Dafür muss man sich einfach nur mal in Indien umschauen oder Brasilien, wie es dort läuft. Aber wir dürfen eben, wie gesagt, jetzt nicht in Selbstgefälligkeit versinken und einfach schauen, dass wir das weiter optimieren und uns wirklich rüsten, weil die nächste Welle von einem anderen Erreger kann kommen, beziehungsweise auch eine Mutante kann kommen. Und dann gilt es letztendlich wieder zurück auf los. Und es hätte sich sicherlich vor 2 Jahren keiner von uns denken können, dass sowas mal geschieht. Viele haben es natürlich schon prognostiziert und gesagt, das wird kommen. Jetzt ist es so gekommen, wie es vielleicht in manchen Hollywood-Filmen skizziert war. Also da wird einiges an Erfahrung auch bei uns hängen bleiben, da bin ich ganz sicher. Aber ich hoffe, wir vergessen es nicht zu schnell.
Also auf die Nachbereitung kommt es an, wenn es solche Aufgaben gibt, wenn wir wieder so eine Aufgabe vor der Brust haben. Herr Professor Lehr, ich bedanke mich für das Interview, für die Zeit, die Sie sich genommen haben, für diese Standortbestimmung in Sachen Corona-Pandemie. Ich hoffe, dass wir nochmal zu einem Podcast zusammenkommen, bei dem das Thema Corona mal hinten ansteht und wir über klinische Pharmazie, Ihr eigentliches Forschungsgebiet an der Saar-Uni, reden können. Ich bin mir sicher, dass es da mindestens ebenso spannende Projekte gibt, die das Saarland bewegen. Vielen Dank.
Super, Ihnen auch, Herr Hector. Dankeschön und vielleicht bis zum nächsten Mal. Dann sage ich tschüss, machen Sie es gut, bis bald, tschüss.
Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland mit Jörg Hector. Alle Podcast-Folgen immer und überall zum Nachhören. Immer und überall, wo es Podcasts gibt.